Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. In Kliniken fehlt gerade Kochsalzlösung. Der Bundesgesundheitsminister hat jetzt angekündigt, dass er helfen will mit mehr Importen. Auch andere Medikamente sind knapp. Wie kann das immer noch sein? Millionen Stromkunden werden nächstes Jahr weniger für ihren Strom zahlen müssen, viele davon auf dem Land. Dahinter stecken nicht einfach die Strompreise, die gesunken sind, sondern eine Entscheidung. Aber bevor wir das alles diskutieren, nimmt uns Klaus-Rainer Jackisch mit aufs Parkett, das, was wir immer so gerne Börsenparkett nennen, im Handelssaal der Börse in Frankfurt. Klaus, wir schauen ja in diesen Tagen oft auf China wegen E-Autos, wegen Zöllen, auf Cognac, auf Luxusautos. Und wir schauen dort auch deswegen so gebannt hin, oft weil China als die sogenannte Lokomotive der Weltwirtschaft gilt. Eine, die uns gerade nicht mehr mitziehen kann, weil sie selbst nicht mehr richtig zieht. Die chinesische Regierung will die Lokomotive wieder in Schwung bringen, schraubt daran rum, gestern auch wieder. Aber so richtig glauben viele anscheinend nicht daran, dass das was bringen kann. Der chinesische Leitindex, der ist erstmal abgerauscht.
Ja, in der Tat, so ist es. Die Lokomotive, die dampft nicht so richtig. Schon seit einiger Zeit in der chinesischen Wirtschaft geht es nicht allzu gut. Deshalb will Peking jetzt nachsteuern mit einem umfangreichen Konjunkturpaket. 26 Milliarden Euro umgerechnet sollen in die Hand genommen werden, um die Konjunktur anzukurbeln. Kleine und mittlere Unternehmen sollen gefördert werden und der ja sehr schwankungsanfällige und wirklich in die Krise geratene Immobilienmarkt soll stabilisiert werden. Insgesamt will man damit erreichen, dass auch in diesem Jahr die Wachstumsraten bei 5% liegen insgesamt der chinesischen Wirtschaft. Ich begrüße ganz herzlich David Kohl. Er ist der Chefvolkswirt des Bankhauses Julius Baer und schaut immer ganz genau auf den chinesischen Markt. Herr Kohl, wir haben ja schon öfters über die Probleme in China gesprochen. Trotzdem noch mal ganz kurz, wie schwer angeschlagen ist denn eigentlich der chinesische Markt?
Ja, die Krise konzentriert sich dort wirklich auf den Immobiliensektor und hat dann Auswirkungen auf die inländische Nachfrage. Das ist ganz wichtig, das einzuordnen. Also wir haben einen Immobilienmarkt, der sinkt, die Preise sinken und gleichzeitig haben sich die Verbraucher sehr stark verschuldet, um Immobilien zu kaufen. Und die natürliche Folge ist, jetzt muss man den Gürtel enger schnallen und da fehlt natürlich diese Inlandsnachfrage. Die anderen Bereiche der chinesischen Wirtschaft, das ist ganz wichtig, die laufen sehr gut. Das ist die Industrieproduktion, das sind die Exporte. Also alles das, was Firmen herstellen, da ist man sehr kompetitiv geworden. Auch in Bereichen natürlich, die in Deutschland ein bisschen wehtun. Und da läuft das auch. Und das versucht man auch ja, zu mobilisieren, um eben eine Antwort auf diese schwache inländische Nachfrage zu finden.
Und diese inländische Nachfrage, die so schwach ist, die soll eben nun angekurbelt werden. Hört sich auf den ersten Blick ja auch gar nicht so schlecht an. Ihre Einschätzung, kann dieses Konjunkturpaket tatsächlich das bewirken, was es soll?
In vielen Bereichen macht es das weiter, was man schon in der Vergangenheit gemacht hat. Man stimuliert die Produktionsseite der Ökonomie. Die große Frage für die Finanzmärkte, aber auch für uns als Volkswirte ist, schafft man es, diese Missverhältnisse am Immobilienmarkt, die starke Verschuldung und die sinkenden Preise irgendwie wegzubekommen? Das ist ein langsamer Prozess in der Regel, wenn man dort nicht mithilft. Schaut jeder da drauf, nimmt der Staat zum Beispiel Geld in die Hand, um wirklich diesen Überschuss an Immobilien vom Markt zu kriegen. Das hat man angekündigt, dieses Paket hat bis jetzt nicht funktioniert, weil es sich nicht lohnt für die Beteiligten. Man hat die ein bisschen nachgebessert und da ist die große Hoffnung, dass das funktionieren kann. Aber auch man versucht, die Nachfrage nach Immobilien wieder zu stimulieren. Das macht man, indem man die Zinsen für Immobilienkredite senkt. Das macht man dadurch, dass man die Amortisationsraten runterbringt. Das macht man auch dadurch, dass man mehr Immobilien kaufen kann, eine Zweitimmobilie, eine Drittimmobilie, das war alles nicht möglich. Da versucht man zu lockern. Ob man damit tatsächlich die private Überschuldung wegbekommt, das ist wirklich fraglich. Das heißt, unserer Ansicht nach wird das wohl dieses Problem noch etwas länger dauern.
Da klingt sehr viel Skepsis an, bei den Anlegern zum Teil ja auch. Dort gibt es teilweise heftige Rückschläge, da hat es allerdings auch sehr, sehr starke Vorschusslorbeeren gegeben. Aber gestern in Hongkong ein deutliches Minus, auch heute der Aktienmarkt wieder Minus und in Shanghai, der Leitbörse auf dem Fest, dann heute auch die Aktien um über 6% nach unten gegangen. Das heißt, schon Skepsis, ist die berechtigt?
Ja gut, das kommt ein bisschen darauf an, auf welcher Seite man ist. Es ist wirklich, man hat hier gezielt mit den Anlegern, mit der Anlegerstimmung gespielt. Wir hatten Feiertage, nachdem dieses Paket angekündigt wurde. Das heißt, da konnte man erstmal nicht mehr handeln. Da konnte man nicht herausfinden, wie viel Vertrauen kommt da rein. Wir glauben, dass das Paket durchaus geeignet ist, weil es viel Liquidität entfesselt, wirklich den Risikoappetit an den Finanzmärkten wirklich zu helfen. Wir glauben aber nicht, dass es wirklich das unterliegende Problem in der Realwirtschaft wirklich angeht, konsequent angeht. Das heißt, hier eine gespaltene Reaktion.
Wichtige Frage für uns. Die deutsche Exportwirtschaft ist sehr abhängig vom chinesischen Markt, einer der ganz großen, wichtigen Partner. Wird dieses Konjunkturprogramm unsere Exportwirtschaft beleben?
Das wird schwierig, weil natürlich die Exportwirtschaft nicht unbedingt von den Finanzmärkten in China profitiert, sondern da braucht man diese inländische Nachfrage, die fehlt. Also insbesondere, wenn man konsumlastige Güter nach China exportiert, da fehlt dann ein bisschen die Nachfrage. Also das ist schon mal fraglich. Und dann kommt hinzu, dass man seit diesen hohen Preissteigerungen wirklich ins Hintertreffen geraten ist, was die preisliche Wettbewerbsfähigkeit angeht. Vielleicht nur eine Zahl, die Absatzpreise oder die Produzentenpreise in der Eurozone sind nur 25-30% gestiegen. In China 5%. Das heißt, da ist man natürlich sehr viel wettbewerbsfähiger.
Einschätzung von David Kohl, dem Chefvolkswirt des Bankhauses Julius Bär, zur Problematik und zum Wirtschaftspaket in China. Ganz herzlichen Dank.
Dann schauen wir auf den DAX, den deutschen Leitindex. Ist der in die gleiche Richtung unterwegs wie der chinesische?
Nein, umgekehrt. Der hat heute zugelegt. In der Tat hat man schon ein bisschen Hoffnung, dass die Weltkonjunktur weiterhin doch recht gut läuft und damit auch die deutsche Wirtschaft wieder etwas ankurbelt. Es gibt aber heute auch ganz interessante positive Nachrichten von den Exporteuren. Nämlich laut dem Statistischen Bundesamt ist im August sind die deutschen Exporte wieder gestiegen um 1,3%. Das passt also nicht so ganz so zusammen mit den schlechten Konjunkturdaten, die wir sonst erhalten haben. Und sicherlich mit einem Grund, warum die Kurse nach oben gehen heute, sind die guten Quartalsberichte der großen amerikanischen Hightech-Unternehmen und die guten Abschlüsse der US-Börsen. Der DAX jetzt bei 19.119 Punkten, 53 mehr als gestern.
Für die Chemieindustrie gab es hingegen eine schlechte Prognose, und zwar des IFO-Instituts. Merkt man das den Chemiewerten an?
Zumindest teilweise. Interessanterweise haben die nicht so stark darauf reagiert, obwohl diese neuen Geschäftsklimaprognose für diesen chemischen Sektor des IFO-Instituts gar nicht gut aussieht. Die Stimmung ist deutlich nach unten gegangen, sowohl was die Lagebeschreibung als auch die Erwartungen anbelangt. Aber großer Verlierer ist heute nur Bayer mit einem Abschlag von über 7,5%. Das liegt allerdings auch weiterhin an dem Glyphosat-Problematik. Ansonsten sind die Chemiewerte sogar leicht im Plus.
Und jetzt kommt unsere tägliche Fortschreibung der Commerzbank-Saga. Es gibt nämlich Spekulationen darüber, dass die Deutsche Bank jetzt doch wieder Interesse haben könnte an der Commerzbank. Klingt das plausibel für Sie?
Also das sind zumindest unbestätigte Presseberichte. Man muss schon ein bisschen schmunzeln. Offenbar hat die Deutsche Bank jetzt doch Sorge, dass die italienische Konkurrenz, die UniCredit, die Commerzbank möglicherweise einverleibt und ihr vor der Nase wegschnappt. Deshalb will die Deutsche Bank sich jetzt offenbar positionieren. So heißt es jedenfalls, ist allerdings unbestätigt.
Dann schauen wir zum Schluss noch auf den Euro.
Der Euro ist etwas gesunken auf einen Dollar 0,0967. Die Umlaufrendite auch gesunken auf 2,21%. Und die Feinunze Gold kostet 5 Dollar weniger bei 2617 Dollar.
Klaus-Rainer Jakisch, danke nach Frankfurt. Antibiotika, Asthmamittel, Diabetespräparate. Im Moment sind fast wieder 500 Medikamente nicht lieferbar. Vor 2 Jahren war es deutlich schlimmer, aber dass in einem wohlhabenden Land wie Deutschland ständig Arzneimittel fehlen, das ist schon seit Jahren so. Warum und welches Rezept würde dagegen helfen? Darüber konnte ich vor der Sendung reden mit Jürgen Wasem. Er ist Gesundheitsökonom an der Universität Duisburg-Essen. Apotheker, Verbände, Hausärzte sagen alle das Gleiche. Es fehlen wieder viele Medikamente, zumindest temporär. Meine erste Frage war, fehlen wirklich so viele?
Ja, also wenn man sich die Liste beim Bundesamt für die Arzneimittel anguckt, dann sind das tatsächlich mehrere hundert, die auf dieser Liste draufstehen. Wir haben ja inzwischen eine ganz gute Dokumentation. Dafür haben wir noch nicht die Arzneimittel, aber wir haben dann ein ganz gutes Bild, was fehlt.
Wir wissen immerhin Bescheid, was fehlt. Jetzt ist das Problem nicht neu. Wir hören das seit 15, 16 Jahren immer wieder mit einem kleinen Peak vor ungefähr 2 Jahren. Warum ist das Thema so ein Wiedergänger?
Nun, zunächst einmal muss man sagen, das ist nicht nur ein deutsches Thema, das ist in der Tat in einer Reihe europäischer Länder ein Thema, weswegen auch nicht nur die deutschen Behörden aktiv sind, sondern es gibt bei der Europäischen Zulassungsbehörde, der EMA, auch mehrere Arbeitskreise, die sich das angucken und dann Empfehlungen vereinbaren etc. Ja, der Hauptgrund ist im Kern, wir reden ja im Regelfall über Arzneimittel, die aus dem Patentschutz abgelaufen sind und die dann vergleichsweise günstig sind. Und das Hauptthema ist, dass sich die Produktion für diese günstigen Arzneimittel in den letzten zwei Dekaden weit überwiegend nach Asien verlagert hat, nach Indien und nach China, zum Teil auch Arbeitsteilung. Indien stellt die Arzneimittel her und China liefert die Wirkstoffe dazu. Und das ist natürlich wesentlich aus Kostengründen.
Wie bewerten Sie denn dann, dass die Politik sagt, wir wollen das wieder zurückholen, wir wollen den Pharmastandort Europa stärken, wir wollen, dass wieder mehr Medikamente hier produziert werden und nicht in China oder Indien. Kann das dann funktionieren?
Die Idee ist in der Tat bei einer ganzen Reihe deutscher Politiker, auch zum Teil in Europa, dass wir Europa als Produktionsstandort auch für diese vergleichsweise günstigen Arzneimittel wieder stärken wollen. Wir sind noch relativ gut, was die Produktion angeht, von hochpreisigen, die noch unter Patentschutz stehen. Aber sobald der Patentschutz abgelaufen ist, dann machen etwa ja die Krankenkassen Ausschreibungen für die dann ja generisch nachmachbaren Präparate. Und die kann man eigentlich nur gewinnen heutzutage, wenn man in Asien produzieren lässt, weil, und da kommen wir direkt zum zweiten Teil, weil die Kosten einer Herstellung in Europa wären halt deutlich teurer. Das fängt bei dem Personal an, aber geht bis zu den Mieten für die Lagerräume. Von daher, wenn man sagt, man will das Problem durch eine Stärkung von Produktion billiger Arzneimittel wieder in Deutschland und Europa lösen, dann muss man auch bereit sein, deutlich tiefer in die Tasche zu greifen.
Die Krankenkassen haben ja jetzt schon die Auflage von Lauterbach bekommen, dass sie für besonders wichtige Medikamente Hersteller bevorzugen sollen, die in Europa produzieren. Werden die Hersteller deswegen dann zurückkommen?
Das ist, glaube ich, solange das eine deutschlandisolierte Maßnahme ist, reicht das, glaube ich, nicht aus. Die Pharmastrategie der Bundesregierung sieht, glaube ich, völlig richtigerweise auch vor, dass man über Anreize, Fabrikationsstätten in Europa zu errichten, auch nachdenken muss, weil man darf, muss sich ja sehr klar machen, das sind ja riesen Investitionen, die da fällig werden. So eine neue Fabrik in Europa zu errichten, kostet allein der Aufbau mehrere Milliarden. Und dann hat man eben die höheren laufenden Kosten, als man sie bei Produktion in Indien oder China hätte. Das kann Deutschland alleine überhaupt nicht, sondern das macht nur Sinn, wenn das koordiniert in Europa ist, was die Strategie der Pharmastrategie der Bundesregierung auch klar so sagt.
Bleiben wir kurz mal bei dieser Pharmastrategie, bei der kurzfristigen Hilfe, die Lauterbach uns verordnet hat. Er hat ja vor einem Jahr ein Gesetz auf den Weg gebracht, das vorsieht, dass die Hersteller jetzt zum Beispiel bestimmte Medikamente auf Vorrat halten müssen. Da muss früher gemeldet werden, wenn was knapp wird. Und die Apotheken, die haben auch mehr Möglichkeiten, um Wirkstoffe zu substituieren, die gerade nicht lieferbar sind. Ist das der Quantensprung, den wir jetzt bräuchten?
Dass wir besser dokumentieren und dass wir verpflichten, Vorräte zu halten, löst nicht das prinzipielle Knappheitsproblem. Das ist, glaube ich, klar. Mit der Substitution, also dass der Apotheker berechtigt ist, ein anderes Arzneimittel abzugeben als das, was aufgeschrieben worden ist, das ist in der Tat, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung kurzfristig, weil wenn das A nicht gibt, aber B gibt es und B ist genauso gut, dann wird in der Regel halt B auch dann durchaus ein mögliches Arzneimittel sein. Ich denke, dass hilft. Aber Sie haben es richtig gesagt, das sind kurzfristige Dinge, die nicht die Wende bringen können.
Und trotzdem sagen die Apotheker, das macht uns so viel Arbeit, die Politik lädt alles bei uns ab in dem Bereich. Bei den Beschwerden der Apotheker jetzt über die Engpässe und die Mehrarbeit, wie viel ist da echt und wie viel Lobbyismus steckt da drin?
Also es ist beides, geht Hand in Hand. Das eine kann ja richtig sein, ohne dass das andere falsch ist. Und ich glaube, das ist hier tatsächlich so, dass die Apotheker dieses Thema nutzen, was ja auch hoch in der Bevölkerung sensibel ist, um dann auf die Tränendrüse zu drücken, um an anderer Stelle von der Politik bei der Politik durchsetzungsfähiger zu sein, ist sicherlich auch so. Nur man muss natürlich in der Tat sagen, die Apotheker haben ja, insofern verstehe ich das auch, tatsächlich im Moment mit gewissen Sorgen zu kämpfen. Die Apothekenzahl geht zurück. Auf dem Land wird die Entfernung der Patienten zur nächsten Apotheke zum Teil wirklich jetzt merklich größer. Und dass dann so ein Berufsstand sagt, Leute, wir brauchen bessere Rahmenbedingungen, kann ich verstehen. Allerdings, wenn ich den Satz noch sagen darf, auch da ist es nicht so, dass es nun allen Apothekern schlecht geht, sondern wir haben eine extrem unterschiedliche Situation, auch was die Einkommenssituation angeht, zwischen Apotheken, die ökonomisch wirklich nicht mehr attraktiv sind und Apotheken, wo man nach wie vor sehr, sehr viel gutes Geld verdienen kann.
Und Sie dürfen nicht nur den Satz sagen, sondern am liebsten noch einen, mindestens noch einen. Ich wollte noch mal kurz mit Ihnen zurückkommen auf dieses strukturelle Problem, dass es für einige Medikamente ja nur noch sehr wenige Hersteller gibt. Die Generika-Hersteller insbesondere schieben den schwarzen Peter den Krankenkassen zu und sagen, Sie haben das ja schon angedeutet, die sind schuld, die drücken über Rabattverträge bei uns die Preise. Sind die Rabattverträge dann wirklich schuld daran, dass es Lieferengpässe gibt?
So deutlich kann man das sicherlich nicht sagen, weil es gibt auch Lieferengpässe in Ländern, die keine Rabattverträge haben. Das dürfte es ja nicht geben, wenn das so einseitig ein Erklärungsfaktor wäre. Sondern das Hauptproblem ist natürlich in der Tat, dass in Indien und China weit überwiegend produziert wird. Und wenn da es dann klemmt an einer Stelle, das sind da zum Teil auch ganz wenige Fabriken, die dann für ganz viele unterschiedliche Firmen die Arzneimittel herstellen. Ja, bei uns sieht das dann so aus, als ob es eine größere Vielfalt an Generika gibt. Wenn man genauer dann hingucken verfolgt, das werden die alle in ein, zwei Fabriken in Indien produziert. Das wäre vermutlich auch passiert. Vielleicht nicht so drastisch, aber in der Tendenz, wenn wir keine Rabattverträge hätten, dann wären halt nicht die Beitragszahler und die Krankenkassen die Nutzer von niedrigen Preisen, sondern dann hätten wir vermutlich etwas höhere Preise. Aber die Entstehungskosten in Indien und China wären gleichwohl gering. Dann würden halt die Generika-Hersteller ein größeren Teil der Marge für sich einbehalten können.
Also, dass Deutschland die Apotheke der Welt war, das höre ich bei Ihnen raus, das wird nicht mehr passieren. Aber kriegen wir einen Teil der Produktion wieder zurück? Was ist Ihre Prognose?
Ich bin da skeptisch, weil da muss man wirklich dann bereit sein, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Ja, die Lohnkosten in Indien und China sind halt so eklatant niedrig gegenüber uns. Es ist ja kein Zufall, dass wir auch in übrigen gesellschaftlichen Bereichen ganz viele industrielle Produktion nach Asien ausgelagert haben. Wir haben heute ja faktische Kosten von wenigen Cent pro Tag bei Generika. Und da würde man wirklich kräftig drauflegen müssen, wenn man das wieder in Europa machen will.
Herr Dr. Wasem, zum Schluss noch, was wäre Ihr wichtigstes Rezept gegen die Medikamentenengpässe?
Also ich finde, man muss an allen Ecken probieren, an denen wir zurzeit dran sind. Insofern ist die Überlegung natürlich relevant zu sagen, wir wollen versuchen, einen Teil der Produktion nach hier rüber zu kriegen. Ich denke auch, dass die Überlegung richtig ist, dies dann mit Anreizen zu versehen. Sie hatten schon angesprochen, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Krankenkassen jemanden bevorzugen müssen, der auch in Europa produziert. Das ist sicherlich ein Schritt. Aber auch die anderen Maßnahmen, die wir diskutiert haben, wie erleichterte Substitution durch die Apotheken, all das kann jeweils Beiträge leisten. Es wird nicht den einen großen Wurf geben.
Jürgen Wasem war das, Gesundheitsökonom am Lehrstuhl für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen. Einige Menschen in Deutschland zahlen mehr für ihren Strom als andere. Nicht, weil sie einen schlechteren Vertrag hätten, bei dem der Strom mehr kostet, sondern weil sie in einer Region wohnen, in der besonders viele Windräder oder besonders viele Solaranlagen gebaut werden. Und weil dieser Strom dann auch transportiert werden muss, braucht es neue Netze. Und die kosten Geld. Deshalb zahlen viele Menschen vor allem in ländlichen Regionen in Deutschland höhere Netzentgelte. Für sie gibt es aber eine gute Nachricht und die hat meine Kollegin Dorothee Holz dabei.
Ja, und in dem Fall kann man wirklich von einer guten Nachricht sprechen, denn es betrifft immerhin 10 Millionen Menschen in Deutschland, die ab dem 1. Januar 2025 auf niedrigere Stromrechnungen hoffen können. Die Bundesnetzagentur hat schon Ende August den Weg dafür freigemacht. Die Kosten für die Netzentgelte, die sollen nämlich neu verteilt werden. Die Netzagentur spricht selbst davon, dass man faire Netzentgelte schaffen will. Das heißt ja umgekehrt, dass die bisherige Verteilung Aufteilung ganz einfach unfair war und das lag auch an der Netzagentur. Denn schon seit Jahren wird darüber geklagt, dass Stromkunden ausgerechnet in Gegenden, wo viel erneuerbarer Strom hergestellt wird, über Windkraft, über Photovoltaikanlagen, besonders hohe Netzentgelte zahlen mussten. Und das betrifft vor allem den Norden, den Osten Deutschlands und auch Bayern.
Aber nochmal, warum war das so? Warum waren die Netzentgelte dort so besonders hoch?
Ja, damit Windstrom aus dem hohen Norden oder aus dem Osten in den Süden kommt, müssen genau dort, wo der Strom produziert wird, die Energienetze massiv ausgebaut werden. Das kostet sehr viel Geld und dafür werden die Kunden vor Ort belangt, private genauso wie Unternehmen, und zwar über die Netzgebühren. Das sind meistens dünn besiedelte Gebiete. Vom Ausbau profitieren wiederum vor allem Gegenden, wo sehr viel Strom verbraucht wird, also Industriezentren, Großstädte, zum Beispiel Frankfurt. Da stehen ja riesige Rechenzentren, die verbrauchen natürlich sehr viel Strom. Die Stromrechnung der Frankfurter, die ist aber niedriger als die Stromrechnung auf dem Land in Schleswig-Holstein. Das ist natürlich unfair, man kann auch sagen unhaltbar, und deswegen gab es auch massiven Druck. Und jetzt wird also umverteilt.
Und wie genau wird umverteilt? Also wer zahlt weniger, wer zahlt dann mehr?
Entlastet werden sollen jetzt also vor allem Menschen auf dem Land, in Schleswig-Holstein, in Ostdeutschland, in vielen Bundesländern, dort Brandenburg, Sachsen-Anhalt etc. Und in Bayern aus dem Norden und im Osten kommt vor allem Windstrom. Bayern kann mit Sonne aufwarten. In ländlichen Gegenden in Bayern werden deshalb viele Photovoltaikanlagen neu installiert und dafür müssen die Netze aufwendig ausgebaut werden. In dem Fall muss man wirklich von Land-Stadt-Gefälle sprechen und das wird jetzt ganz einfach gerade gerückt. Das heißt, auf dem Land zahlt man weniger, in den größeren Städten im Süden dagegen mehr.
Und wie viel macht das so aus im Portemonnaie? Also wie viel sparen dann die 10 Millionen Stromkunden, die weniger bezahlen müssen?
Das kommt natürlich auf die Gegend an und auch auf den Anbieter. Die Netzentgelte machen immerhin ein Viertel vom Strompreis aus. Zur Erklärung, Netzentgelte werden von den Strom- und Gasanbietern an die Netzbetreiber gezahlt. Das ist also eine Art Gebühr und die wird dann natürlich auch an die Verbraucher weitergegeben. Und das macht je nach Fall mehrere hundert Euro im Jahr für eine Durchschnittsfamilie aus. Und jetzt senken also einige Netzbetreiber die Preise, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Verteilnetztochter von E.ON, dem größten Netzbetreiber, will die Netzentgelte deutlich absenken. Zahlen wurden noch nicht genannt. Bei Schleswig-Holstein Netz sinken die Netzentgelte um rund 30%. Das könnte eine Ersparnis von 135 Euro im Jahr bringen. Bei den Lichtwerken in Bayern geht es um 27% runter und die Bundesnetzagentur setzt darauf, dass die Energieanbieter auch wirklich das Ganze an die Kunden weitergeben. Bisher soll es für die 10 Millionen Stromkunden Entlastungen von mehr als 2 Milliarden Euro geben.
Das hört sich alles andere als schlecht an. Dorothee Holz ist meine Kollegin aus der Wirtschaftsredaktion und sie beschäftigt sich dort mit Energiethemen. Strom, das ist die Quintessenz, wird für viele Haushalte nächstes Jahr billiger, weil die Netzentgelte gerechter verteilt werden. Und jetzt schauen wir noch, was die Kolleginnen und Kollegen bei den Zeitungen umtreibt. Die Commerzbank nämlich, die hat das Geschäft mit sehr reichen Menschen als Wachstumsfeld ausgemacht und will dieses deutlich ausbauen. Dazu lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung:
Es ist Bettina Orlopp nicht zu verdenken. Die neue Commerzbank-Chefin braucht eine gute Kapitalmarktgeschichte, um eine Übernahme von Deutschlands zweitgrößter Geschäftsbank zu verhindern. Also werden die Ziele ehrgeiziger. Bis 2027 soll die Eigenkapitalrendite auf mehr als 12% steigen. Woher sollen die Erträge kommen? Aus dem Zinsgeschäft sicherlich nicht. Also entdeckt die Commerzbank die Reichen für sich. In Hamburg und Stuttgart wird sie sich künftig, wie schon in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München, um die Superreichen kümmern. Das Problem ist nur, die Idee ist so originell jetzt nicht. Der Markt mit den Superreichen ist umkämpft. Vielleicht muss Orlopp in 2 Jahren Rechenschaft ablegen, ob ihr Plan ein guter war. Oder aber sie muss es nicht mehr und kann dies UniCredit-Chef Andrea Orcel überlassen. Mit einer möglichen Übernahme der Commerzbank durch die italienische UniCredit befasst sich auch die Börsenzeitung. Trotz des mit einer Fusion einhergehenden größeren Klumpenrisikos für die Banken sowie für die Haftungsunion dürfte die Zielstrebigkeit von UniCredit CEO Orcel auf Wohlwollen von EZB-Präsidentin Lagarde stoßen. Aus mikroökonomischer Sicht gefährdet der Vorstoß von UniCredit die Position der größten deutschen Geschäftsbank. Die Deutsche Bank macht bislang aber keine Anstalten, als weißer Ritter ins Feld zu ziehen. Somit ist die neue Commerzbank-Chefin Orlop bei der Verteidigung ihres Hauses auf eine Mischung aus Taktieren und Diplomatie angewiesen, um Orcel auf Abstand zu halten.
Das war die letzte Stimme in der Wirtschaftspresseschau. Schlaganfälle können auch junge Menschen treffen. Wie leben die damit? Wir hören hier gleich eine Reportage aus einer WG für besonders junge Schlaganfallpatienten in Hamburg. Die hat meine Kollegin Steffi Orbach im Gepäck und der überlasse ich jetzt gleich meinen Platz. Ich bin Sandra Pfister. Ich war hier für die Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss.